aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich ums Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja, Martin, wenn ich dieses Kamerabild anschaue, musst du mir ganz kurz erklären, was du da genau machst, weil das sieht nicht nach Büro aus, wo du gerade bist.
Definitiv, und mit Aargauer Sport hat es auch nicht so wirklich zu tun. Ich bin nämlich auf dem Weg nach Kitzbühel, ein Skiweltcup. Ich hocke im Auto als Beifahrer, darum habe ich Zeit, um gleich mit dir zu schwätzen. Das ist natürlich schön. Und du kannst ein bisschen die Landschaft geniessen, die da am Fenster vorbeizieht.
Ja, Landschaft wäre schön, ich sehe mich komischen Lastwagen. Mehr sehe ich eigentlich nicht.
Ja,
mehr.
Ja, sorry, du musst jetzt damit leben.
Nein. Ja, ist okay. Ja, aber ich bin ja nicht kurz um deine Landschaft anschauen da hinten dran, sondern weil wir ja einen spannenden Interviewgast haben heute, und das ist die Liamara Bösch, die unseren Podcast schon seit dem Anfang hört. Die wissen, dass sie schon mal da war, vor, ich glaube, fast 4 Jahren, einer von unseren ersten Podcasts, den wir gemacht haben. Jetzt ist sie wieder bei uns im Podcast. Vielleicht noch schnell zur Info, sie ist Freestyle-Snowboarderin, sie ist 30, kommt aus Ahliken im Kanton Aargau natürlich, also muss sie aus dem Aargau kommen, sonst wäre sie nicht bei uns. Und sie ist eigentlich sehr erfolgreich, sie hat schon mehrere Top-10-Plätze im Weltcup gehabt, was aber auch etwas ist, was sie ein bisschen verfolgt in ihrer Karriere, ist, dass sie sehr häufig verletzt ist. Und das ist leider auch der Grund, warum wir heute mit ihr das Gespräch machen. Sie hat vor 1,5 Jahren, also im Juni 2023, hat sie im Training einen schweren Sturz gehabt, wo sie sich eine Hirnverletzung zugezogen hat, ein Schleudertrauma, sie erzählt das dann nachher das noch genauer, und ist bis jetzt eigentlich immer noch in der Reha-Phase, hat jetzt die ersten Versuche wieder auf Schnee unternommen, aber in den 1,5 Jahren ist sehr, sehr viel passiert, und weil das doch eine ungewöhnlich lange Verletzung ist und auch eine Verletzung, die nicht in vielen Sportarten vorkommt, haben wir gefunden, wir würden sehr gerne mit ihr ein bisschen über den Weg reden und freuen uns sehr, dass sie jetzt bei uns ist. Herzlich willkommen, Liamara.
Danke, schön da zu sein.
Ja, jetzt habe ich auf Instagram gesehen, du hast aufgeladen, dass du wieder auf dem Snowboard unterwegs bist. Erzähl schnell, wie war es gewesen, wie hat es sich angefühlt, wieder auf dem Schnee zu sein, nach so langer Zeit?
Es ist natürlich ein mega Achterbahnfahrt Gefühl gewesen. Ich bin, ein Snowboard-Gefühl war gerade sofort da gewesen. Ich war recht erstaunt, wie fest oder wie ausgeprägt das Brettgefühl gerade ist nach so einer langen Pause, nach einer 18-monatigen. Und ich bin mega glücklich und habe mega Freude. Bin aber auch natürlich so ein bisschen im Clinch, wie es weitergeht, ob es noch ganz gut wird mit meinen Symptomen. Also ich habe ein lachendes und ein brüllendes Auge.
Hey, ich würde sehr gerne im späteren Verlauf, also vielleicht machen wir es noch in der Reihenfolge noch, damit da alle ein bisschen in dem Ganzen folgen, vielleicht dann gerne am Schluss noch ein bisschen in die Zukunft schauen und wie sie jetzt weitergehen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen zurückblenden. Ich glaube, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, ist es im Juni 2023 gewesen, gell, wo du im Training den verhängnisvollen Unfall gehabt hast. Vielleicht kannst du uns dort noch mal ganz kurz mitnehmen, unseren Zuhörern ein bisschen beschreiben, was dort genau passiert ist oder was du eigentlich geplant hast an dem Tag und was dann eben nicht geklappt hat, so wie es hätte sollen.
Ja, ich bin von einem Kreuzbandriss gekommen, bin ganz frisch wieder ins Training gestartet. Ist so mein 19. offizieller Trainingstag gsi. Es war Sommer gsi, also bin ich an einer Sommertrainingsanlage, so einen Airbag mit einer Luftküsse, wo man kann reingumpen und auch im Sommer die Snowboard-Tricks üben. Ich bin dort hergereist, habe den Knopf gedrückt, der die Anlage bewässert. Aber die Anlage hatte eine Störung gehabt, und als ich dann gesprungen bin, hat der Airbag, der aus Plastik besteht, kein Wasser drauf gehabt. Und als ich mit dem Snowboard drauf gelandet bin, hat das Griff gehabt. Also ich bin dann wie stecken geblieben mit dem Brett, statt dass es rutschen würde wie auf dem Schnee. Und durch das hat es mich relativ schnell überschlagen und so ein bisschen Schleudertrauma in meinem Hirn dann gegeben. Und das ist so ein bisschen die Hirnverletzung, die auf dieser Anlage passiert ist.
Wie muss man das vorstellen? Hast du gerade im Moment, wo es passiert ist, gemerkt, shit, das ist gar nicht gut? Oder bist du allenfalls sogar das Bewusstsein verloren? Oder was ist quasi gerade passiert bei dem Unfall? Oder hast du gerade ein bisschen abschätzen, was das könnte heissen, was jetzt da passiert ist?
Ja, also ich bin gesprungen. Es war der allererste Sprung gewesen, und habe einen geraden Sprung gemacht, wo man alles sieht, wo man alles unter Kontrolle hat. Ich hatte die perfekte Geschwindigkeit gehabt und bin perfekt auf der ganzen vollen Fläche von meinem Brett gelandet. Und erst dann habe ich eigentlich, also es ist für mich wie out of the blue gekommen. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Man geht ja auf so Anlagen zum Risiko rausnehmen. Und dann bei so einem Basissprung, wo ich auch überhaupt nichts riskiert habe, dass dann aus dem Nichts raus so Kräfte plötzlich auf mich wirken, das ist schon fast ein Schock gewesen, weil ich mich sehr sicher gefühlt habe. Es hat sogar noch ein Kind auf dieser Anlage gehabt, das trainiert hat. Also ich bin nicht ganz alleine gewesen. Und ich habe das auch noch beobachtet gehabt, und das ist vor mir gesprungen und es hat alles sicher ausgesehen. Darum ist es für mich nachher so ein Schock gewesen, wo das dann passiert ist, dass das Brett so geklappt hat. Erklären kann ich mir das, indem das Kind viel weniger Gewicht hatte, war halb so schwer wie ich, und auf Ski war, also weniger Auflagefläche, wo ich Grip habe auf dem Plastik. Und dass das Kind mit sehr viel Rücklage an mich gelandet ist, also sich eh gerade gefallen auf die Kleider, wo dann gerutscht hat. Und bei mir, ich bin Vollgas, mit vollem Selbstvertrauen bin ich eigentlich auf meinem Brett gelandet. Und das war eigentlich mein Verhängnis gewesen, dass ich mich so sicher gefühlt habe. Nachher hat es mich überschlagen, dann hat es einfach nur gerabbelt. Dann bin ich unten angekommen, der Helm hat es zerbrochen dabei, der war dann irgendwo gewesen. Ich habe das Bewusstsein nicht verloren. Und ich habe zuerst meinen ganzen Körper gecheckt, das Kreuzband, alles hat sich noch gut angefühlt gehabt, aber wir sind sofort eigentlich Tränen gerade so rausgespritzt, weil ich habe eigentlich instantly gewusst, dass das gerade sehr, sehr grosse Kräfte gewesen sind. Und ich weiss, dass wenn eine Gehirnerschütterung passiert, dass sich das halt nicht anfühlt wie eine Verletzung vom Skelett oder von der Muskulatur oder von den Bändern, wo man das dann wie wahrnimmt mit Schmerz. Und bei der Gehirnerschütterung kann man im ersten Moment halt wirklich einfach nichts spüren. Und ich habe schon mal so persisting symptoms after concussion, kann man dem so ein bisschen sagen, was ich habe. Also dass die Symptome bleiben, obwohl die Gehirnerschütterung langsam geheilt sein sollte. Und das hatte ich schon mal gehabt, 7 Monate. Und nachher ist es wieder gut geworden. Aber ich habe gewusst, dass es für mich sehr gefährlich ist, weil ich schon mal eine lange Reha hatte. Und von dem her, ja, ich habe gewusst, dass das ein Verletzungspotenzial ist, wo karriereendend könnte sein. Und von dem her bin ich emotional sofort extrem aufgelöst gewesen und habe dann einfach das Beste gehofft und bin dann aber leider enttäuscht worden.
Also, ja. Bevor du uns nachher mitnimmst, doch ein bisschen in die lange Reha-Phase, was da alles passiert ist. Ist es normal, dass man allein trainiert? Dass man nicht jemanden dabei hat, der dann unten ist und eben sagt, alles gut, sprungfrei oder so? Ist das normal, dass du allein gehst trainieren auf so einen Airbag?
Ich muss sagen, ich bin auch sehr, ich habe gerade richtig Lust gehabt zum Trainieren. Ich habe unbedingt trainieren und habe mit dem Trainer eigentlich abgemacht gehabt, dass ich auf die Anlage in der Schweiz gehe. In Lausanne steht die. Und zwar, weil mein Team in dieser Woche in Österreich am Trainieren war, auf einer ähnlichen Anlage. Und ich musste Prüfungen schreiben, weil ich mache auch noch ein Studium nebenan in Sportwissenschaften. Und entweder ich muss alle Prüfungen, die ich dafür gelernt habe, verschieben, oder ich tue halt eben mein Training halt selbstständig so ein bisschen nachholen. Und dann haben wir wie abgemacht gehabt, dass er mir die Trainingssession, also der Trainer, die mir bucht. Und ich dann einfach gerade nach der Prüfung, ich studiere in Macklingen studieren und Lesa ist dann nur so 3,5 Stunden. Also es ist einfach gerade perfekt aufgegangen. Und So hat sich das eigentlich so ein bisschen ergeben, einfach weil ich auch unbedingt wollte trainieren.
Bist du nachher gesehen, nachher stört es und dann ist niemand da, der dir dann helfen konnte? Du hast vorher gesagt, es hat noch ein Kind trainiert. Ich nehme an, dort war noch irgendjemand dabei gewesen. Wie ist denn das nachher gelaufen? Hat man dich ins Spital bringen oder bist du nachher selber zu deinem Auto und wieder heimgefahren? Oder was ist da passiert?
Also, die Anlage ist eigentlich so, dass niemand auf die Landung sieht. Die Landung geht eigentlich so ein bisschen in die Wiese und in die Berge raus. Und es hat einen Vater da oben gehabt, von dem kleinen Kind, von dem kleinen Freiskier. Aber der sieht die Anfahrt und den Airtime, also wenn man in der Luft fliegt. Aber nachher verschwindet man wie hinter dem Hügel, hinter dem Landungshügel. Und dann sieht man eigentlich nicht, ob die Person den Trick sauber landet oder stürzt. Und von dem her hat eigentlich niemand den Sturz gesehen. Es ist auch niemand irgendwie gekommen, mich zusammenlesen. Ist ja auch nicht nötig gewesen. Ich bin nicht ohnmächtig geworden. Ich habe meine Sachen zusammengelesen und bin dann halt wieder nicht hochgelaufen und bin dann zuerst mal so ein bisschen, bin dann hässig. Zu den Leuten gesagt, was passiert ist, hat den Helm gezeigt, gesagt, dass es doch nicht sein kann. Lesa ist französischsprachig. Und sie haben abgestritten, dass irgendein Problem sei mit der Bewässerungsanlage. Und nachher habe ich einfach sofort dem Trainer angerufen und gesagt, von Swiss Snowboard geht kein Geld an die Anlage für diese Session. Ich bin einmal gesprungen. Es ist wirklich ein lebensgefährlicher Sturz passiert wegen dieser Anlage. So ein von dem habe ich sofort einfach gesagt, ihr werdet nicht auch noch zahlen für das, dass ich mir da mein Leben riskiere. Das ist so etwas passiert. Ich fahre heute sicher kein Auto mehr. Und bin dann einfach in der Nähe von dieser Anlage geblieben. Ich habe mich dann wie mit dem Vater, der dort trainiert hat, von dem Freeskier, die haben auch im Auto nebendran geschlafen. Und ich habe wie Nummer austauscht, dass wenn ich irgendwie ein Problem sollte haben in dieser Nacht, dass ich mich melden könnte. Oder wenn ich nicht aussteige am Morgen oder so, dass ich dort schauen könnte. Also so ein bisschen mindestens und auch so ein bisschen mit den Eltern telefoniert, dass ich dann am nächsten Morgen anrufe und so Sachen, weil ich habe nichts wahrgenommen, so symptommässig. Ich habe natürlich Schluckbeschwerden gehabt, weil der Helm so fest an meinem Gurgel gerissen hat, bis er eben zerbrochen ist. Und von dem her hatte ich so ein bisschen Prellungen gehabt, von den Schlägen selber und den Schlag eben als Gurgeli. Aber sonst hatte ich keine Symptome gehabt. Und darum habe ich mich eigentlich relativ sicher gefühlt. Also ich habe sicher auch das Beste gehofft. Und so ein bisschen so ist das eigentlich gelaufen.
Wenn es nachher so weit war, dass du gemerkt hast, wie du es vorher schon gesagt hast, es ist ja nachher nicht gut gekommen, also deine Hoffnung, dass es einfach schnell vorbeigeht, ist es dann nicht gewesen. Wann hast du realisiert, oder wann haben sich die ersten Symptome angezeigt, wo du gemerkt hast, hey, nein, es ist nicht gut, ich muss das auch noch medizinisch abklären und schauen, was es ist?
Ich habe es dann einfach relativ ruhig angehen lassen. Ich hatte schon viele Gehirnerschütterungen in meiner Karriere und habe von dem her gewusst, wie es sich anfühlen sollte und dass man ganz symptomfrei sein sollte. Und wenn ich aufs Velo gegangen bin, habe ich den Puls bis etwa 150, 160 können bringen, bevor ich das komische Gefühl von Druck im Kopf, wo ganz spezifisch mit Gehirnerschütterungen, also in meinem Körper fühlt sich das so ein bisschen so an, als ob ich einfach Druck auf den Kopf bekomme, den ich normalerweise sonst nicht habe. Und dann habe ich gemerkt, das ist ein gefährliches Gefühl, also dann mit der Belastung wieder runter. Und das ist eigentlich gut gegangen, eben Puls 150 ist schon mal recht super. Ich habe es gemerkt, wenn ich einmal so ein bisschen, ich bin gerade in einer Phase gewesen, wo ich Schnellkraft trainiert habe, also viel Sprünge und also am Boden im Fitnesstraining und so ein bisschen Rückwärtssaltos aus dem Stand, einfach zum die Sprungkraft trainieren. Und wenn ich solche gemacht habe oder auch wenn ich Handstand gemacht habe, habe ich immer so ein bisschen das komische Gefühl bekommen. Von dem habe ich gewusst, oh, es ist noch nicht ganz gut. Und habe dann 2-3 Wochen gewartet. Und nach 3 Wochen habe ich sowieso gerade eine sportmedizinische Untersuchung vom Team aus, vom Sportarzt. Und dann habe ich gedacht, einen Tag vorher, jetzt mache ich mal einen Test. Also Snowboarden bin ich sicher nicht. Ich habe gewusst, ein zweites Mal auf den Kopf fallen, sollte man sicher nicht, solange man noch Symptome hat. Und dann bin ich habe ich ein Konditraining gemacht, wo ich wirklich nicht nur bis Puls 150, sondern maximale Herzfrequenz probiert habe zu erreichen. So ein bisschen intervallmässig, Vollgas und auch kombiniert mit einem Sprungkrafttraining, eben auch wieder Rückwärtssaltos, Handstand und alles Mögliche. Ich habe wirklich recht intensiv trainiert gehabt und nachher bin ich einen Tag später an die sportärztliche Untersuchung und dann ist die erste Migräneattacke habe ich dann wie dort ausgelöst gehabt, was dann später für mich so ein bisschen, ja, das ist immer, wenn es bei mir zu viel war, für mein Hirn zu viel geworden ist, dann habe ich eine Migräneattacke bekommen. Das ist im Zusammenhang mit der Gehirnerschütterung, die ich da bekommen habe, oder dem Schleudertrauma. Und von dem her bin ich nachher zum Sportarzt und habe gesagt, ich habe jetzt gerade mega, mega fest Kopfweh. Also ich habe gerade nicht gewusst, dass es Migräneattacken sind. Ich habe gedacht, das sei Kopfweh. Und er hat mich aber abgefragt, habe ich Probleme, wenn ich aus dem Tram raus schaue, ob mir dann schlecht wird, ob mir manchmal trümmelig ist, ob ich Probleme mit den Augen habe oder mit Lesen und einfach all die Fragen. Und ich bin eigentlich so, nein, habe ich alles nicht. Ich habe einfach jetzt gerade mächtig Kopfweh. Dann hat er gesagt, ja, wahrscheinlich ist es etwa 2 Wochen wieder gut, einfach weiter pausieren. Aber das Kopfweh, das ich ausgelöst habe, ist halt nicht irgendwie wieder weggegangen, sondern ich habe eigentlich 4 Tage und 4 Nächte voll Gas, also auf höchstem Grad, sodass man wirklich im Bett liegt und alles dunkel ist, einfach nur noch Kopfweh hatte. Und dort bin ich so ein bisschen, das ist, glaube ich, nicht gut, dass ich so krasse Schmerzen 4 Tage, 4 Nächte hintereinander habe, weil ich meinen Puls ganz aufgebracht habe. Also es ist mega gut gewesen, dass ich den Test gemacht habe. Mein Körper hat mir ein Signal gegeben, nein, nicht gut. Aber eben sogar die Sportärzte haben das Gefühl, ich habe das Gefühl gehabt, es kommt gut. Meine Sportärzte haben das Gefühl gehabt, es kommt gut. Es hat alles gut ausgesehen, aber es hat offensichtlich halt doch Schäden gegeben im Hirn, die vielleicht einfach auch Zeit gebraucht haben, sich zu entfalten.
Wie ist das nachher weitergegangen? Weil wenn ich also zeitlich richtig bin, sind wir jetzt so ein paar Wochen nach dem Sturz. Das heisst, das ist immer noch irgendwo im Verlauf vom Sommer 2023, was jetzt 1,5 Jahre her ist. Und wir haben vorher davon gehabt, dass du jetzt eigentlich nach 18 Monaten das erste Mal wieder auf dem Brett gestanden bist. Also das heisst, das ist ja nachher sehr, sehr langwierig geworden und irgendwie nicht vorwärts gegangen. Kannst du uns das vielleicht so ein bisschen sagen, weißt, was ist ab dem Moment, wo du jetzt die 4 Tage, die richtig, richtig schlimm gewesen sind, wie ist es nachher weitergegangen? Ist das einfach eigentlich so schlimm gewesen und es ist nachher einfach nie ganz gut geworden? Oder ist das so geblieben? Oder was ist nachher passiert? Und was hast du auch gemacht, nachher, um deine Situation zu verbessern?
Nach dieser 4-tägigen Migräneattacke habe ich mich nochmal beim Sportarzt gemeldet und habe eine Kontaktwelle. Das hat er mir auch angeboten gehabt, dass, falls es nicht gut wird, dass er mich zu Spezialisten verschreibt. Und so bin ich zu einer Neurologin, die sich auf Gehirnerschütterungen spezialisiert hat. Bin ich eigentlich zu ihr verwiesen worden. Das ist Frau Dr. Federmann in Zürich. Und dann bin ich nach ein paar Wochen eben so ein bisschen zu ihr, wo es nicht besser geworden ist. Und sie hat am Anfang auch noch Neurologen sind sich immer sehr vorsichtig ausdrücken, wie lang das etwas geht. Oder mit Prognosen sind sie immer sehr zurückhaltend. Im Vergleich zu einem Kreuzbandriss, wo man relativ klar Daten auf dem Tisch hat, so in 9 Monaten wird das und das möglich sein, nach einem Jahr so viel Sicherheit. Und Ja, und zu dieser Bestätigung geben die Neurologen, glaube ich, also ich glaube, das ist nicht nur Frau Dr. Federmann, sondern ich glaube, das ist übergreifend, dass man da sehr vorsichtig ist mit Prognosen, wenn es um Hirnverletzungen geht. Aber sie hat eigentlich, ich glaube, es hat nicht so getönt, als ob sie gedacht hat, dass das jetzt eine Zwei-Jahres-Geschichte so ein bisschen wird. Aber ich bin dann schon sicher schon mal im Kontakt gewesen mit den Spezialisten. Und ich bin dann vom Training her, bin ich dann mit dem Puls eigentlich so ein bisschen runter, habe keine Ausdauersessions mehr gemacht, wo über die Symptomschwelle sind. Bin dann irgendwann mit dem Krafttraining immer weiter runter, weil ich immer gemerkt habe, nach dem Krafttraining sind die Symptome wieder rum. Und so habe ich eigentlich über die nächsten Wochen bis Monate habe ich immer versucht, meinen Alltag aufrechtzuerhalten. Bin aber immer wieder an die Symptomschwelle gekommen und habe alle zwei Wochen und irgendwann dann jede Woche so eine Migräne ausgelöst. Bis zu einem Punkt, wo ich weder Krafttraining mehr machen konnte, noch irgendwie schnell laufen, noch etwas für das Studium machen. Und bis zu einem Punkt, wo ich dann irgendwann auch recht verzweifelt war, weil ich nicht mehr, es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das gewöhnt bin mit Verletzungen, dass man kann an die Symptomschwelle und wenn man dann weniger macht, dass es dann funktioniert, sondern es ist wie immer, immer sensibler und schlimmer geworden, sozusagen. Und nachher bin ich dann immer mehr zu der Frau Dr. Federmann und habe immer und bin dann irgendwann gesehen, ich bin überfordert mit meiner Erfahrung. Ich mache, wie es aussieht, etwas falsch, weil anstatt, dass es mit der Zeit besser wird, wird es immer schlimmer. Und habe dann mich auch auf Therapien eingelassen, wo ich dann auch, wo nicht Krankenkassen anerkannt sind. Und einfach in der Hoffnung, dass mir irgendetwas hilft. Und habe dann auch aufgehört, ganz trainieren, sondern habe dann wie versucht, was sind noch Tätigkeiten, wo ich mich dabei normal fühle, also keine Symptome habe. Und habe dann wie herausgefunden, okay, so ein bisschen die Heime sein und so ein bisschen kochen geht. Die Heime sein und so etwas bützerle geht. Ein Bier ein bisschen so ein bisschen vor mich hinzeichnen geht. Essen und schlafen geht. Ja, und hat dann wie einfach mal das Ziel gehabt, eine Woche keine Schmerzmittel müssen zu nehmen, weil ich einfach so fest Kopfweh habe. Und das ist dann so ein bisschen das Ziel und hat dann schon eine Woche hergebracht ohne Schmerzen, indem dass ich wirklich nur die Tätigkeiten gemacht habe. Aber das Problem, das sich dann wie so ein bisschen mit der Zeit ergibt, ist dann wie von dieser krassen Unterforderung, dass es ja wie auch so ein Stressauslöser ist, wenn man wirklich nur die, wenn man ganz strikt nur die Tätigkeiten macht, dass es dann wie irgendwann psychisch so ein bisschen schwierig wird. Und dann ist es wie so ein bisschen Abwägen gewesen, was kann ich machen, wo mein Hirn fordert, also so dass ich mich mental so ein bisschen gesund fühle, aber trotzdem nicht zu fest mein Hirn fordern. Und das Weile lang hat es wirklich gar nicht vertraut. Also ich habe wirklich mit den Ärzten zusammen entschieden, dass wir nicht über die Zukunft reden oder nachdenken. Weil nur schon, wie sieht der nächste Monat aus? Was mache ich nächste Woche? Oder die ganze Existenzängste, die dann irgendwann, also jetzt befinden wir uns so Dezember, November, Dezember, Januar, also ein halbes Jahr nach dem Unfall. Dort war so der absolute Tiefpunkt gewesen, wo ich dann auch nicht mehr konnte, aus dem Haus gehen. Also ich konnte 20 Minuten am Stück rausgehen, bevor die Symptome gekommen sind. Mit ganz leichtem, langsamem Laufen. Aber dort bin ich massiv, massiv eingeschränkt gewesen in der Lebensqualität. Und dort war sicher eine Phase, in der ich sehr fest an meine Grenzen gebracht worden bin. Ja, ich würde sagen, ja.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie fängt man das irgendwie psychisch auf? Oder wie schafft man, dass man nicht komplett in ein Loch geht, wenn du eben sagst, es geht eigentlich praktisch gar nichts mehr. Hast du da auch noch Hilfe holen müssen irgendwo? Oder hast, Unterstützung gehabt, um das irgendwie auffangen?
Ja, im Team von der Frau Dr. Federmann hat sie auch gerade noch eine Schmerztherapeutin, die sich auf psychosomatische Schmerzen, also die haben auch viel mit Magen-Darm-Leuten, aber eben auch Kopfweh-Patienten. Dort habe ich so ein bisschen mit dem Umgang mit dem Schmerz, bin ich auch dort in Therapie gegangen. Ich habe wirklich relativ viel Therapie am Laufen gehabt, Physiotherapie, optokinetische Therapie, dann ein Personal Trainer, der mir das mit der Ausdauer angeschaut hat, mit so Mini-Intervals, um irgendwann wieder ein bisschen Puls zu vertragen. Dann die Therapie mit der Schmerztherapeutin, einfach regelmäßig bei ihr vorbei. Und eben immer mal wieder bei der Frau Dr. Federmann, die das Ganze zusammengehabt hat. Also das, von dem her, muss aber gerade nochmal die ursprüngliche Frage nochmal.
Ja, nein, einfach der ganze psychische Aspekt von dem. Ja. Also, dass man irgendwie eine komplett in ein Loch geht, wo man dann gar nicht mehr aufsteht oder was auch immer.
Also, ich hab also von dem her ein Medical Umfeld gehabt, das mich unterstützt hat. Wir haben auch eben abgemacht gehabt, weil sich Gedanken machen und Zukunftsängste Symptome triggert haben, haben wir eigentlich bewusst Verdrängung oder Eskapismus so ein bisschen betrieben. Ich habe sicher ein Jahr lang eigentlich nicht über Snowboarden mega nachdenken können. Und das ist, eben im Grundsatz sagt man ja, man sollte eben Gefühle verarbeiten und darüber reden und so, aber wenn wirklich so Gefühle selber halt krasse Symptome auslösen, dann kann es wahrscheinlich schon auch mal sein, dass man vorübergehend bewusst, und es braucht viel Disziplin, um sich eben keine Sorgen zu machen, wenn man sich eigentlich in der Existenz so krass bedroht fühlt, und dort diszipliniert die Gedanken wegschieben über Monate bis Jahr ist, eben, ich bin sicher auf Art und Weise gechallenged worden, wo ich per se sicher nie in meinem Leben gemacht hätte, wenn ich nicht hätte müssen. Aber es war auch spannend gewesen, also so an Grenzen gebracht zu werden. Ich habe psychisch, ist mir eigentlich immer, also natürlich, ich bin mega traurig und mega down sowieso. Aber ich habe psychisch, also es hat schon Momente gegeben, wo ich das Gefühl hatte, wo ich wie so eine Erschöpfung gespürt habe, eine mentale, so, ich mag irgendwie nicht mehr, es fühlt sich einfach wie ganz, ganz, wie, es gibt Leute, die ein bisschen fest im Stress sind, weil sie vielleicht so viel Programm haben, dass sie kaum mehr zum Schnaufen kommen und wie erschöpft sind, ich mag eigentlich fast nicht mehr. Und ich habe wie das Gefühl gehabt von nichts machen, von dieser Langeweile aushalten müssen, von dieser Sinnlosigkeit von meiner Existenz.
Du hast jetzt gerade mega eindrücklich beschrieben, was das mit dir macht. Und ich stelle mir vor, dass das extrem schwierig ist, um dort irgendwie ein bisschen die Hoffnung nicht zu verlieren oder einfach weiterzumachen. Darum ein bisschen die Frage, ab wann hat es denn auch quasi wieder mal Fortschritt gegeben oder ist es besser geworden? Und wenn ja, was sind die Sachen gewesen, die dann so wieder langsam, aber sicher haben angefangen funktionieren und vielleicht dann ein bisschen die Hoffnung zurückgebracht haben, mal, es wird wieder besser?
So mein Alltag war grundsätzlich so, dass ich irgendwann nicht mehr reisen konnte, also heim meine Eltern besuchen. Weihnachten war ein grosses Ding, wie ich das handeln soll. Oder wenn ich dann heim gereist bin, habe ich gewusst, ich bin die Stunde lang Zug gefahren und nachher ist es mir mega massiv schlecht gegangen. Ich musste kurz ins Bett, eine Stunde Pause. Und über Weihnachten Kopfhörer oder Ohrenstöpsel Vollgas drin. Also das ist, ich würde sagen, es ist, ich hatte dann wie zum Beispiel wie Challenges gehabt, wie 5 Minuten lesen. Und nach ein paar Wochen habe ich dann versucht, 10 Minuten zu lesen. Oder 2-mal am Tag 5 Minuten zu lesen. Und irgendwann ist dann aus dem Lesen vielleicht so ein bisschen Lernen geworden oder Bildschirmzeit. Und von dem her habe ich eigentlich wie so einen Anhaltspunkt gehabt, dass es leicht Fortschritt macht. Es hat definitiv auch Zeiten gegeben, auch so vielleicht, irgendwann bin ich bei 2x15 Minuten Lernen pro Tag gewesen. Und dann habe ich wieder habe ich zum Beispiel den Instagram-Post gemacht, dass es mir schlecht geht. Oder? Und so Sachen, die eben auch viel wieder Existenzängste und Zukunftsängste und Verlustängste so ein bisschen triggert. Auch wenn ich versucht habe, das möglichst zu verhindern, aber irgendwie passiert das dann wie so ein bisschen im Unterbewusstsein, dass mich das doch beschäftigt und das entweder um Symptome triggert und dann ist es halt wieder schlechter geworden, dann bin ich wieder auf 5 Minuten pro Tag runter. Aber ich habe eigentlich so ein bisschen so, und das ist mit allen Lebensbereichen gewesen, also auch mit Spazieren, ich bin bei 20 Minuten können draussen langsam laufen gewesen und irgendwann nach ein paar Wochen war es 25 Minuten gewesen und dann irgendwann 30 Minuten, nachher ist es ein paar Wochen auf 30 Minuten geblieben, es ist dann irgendwann 2x20 Minuten und so macht man eigentlich wie so ein bisschen mit allen Tätigkeiten vom Tag, wo man so ein bisschen braucht, um einigermaßen zu leben, macht man so ein bisschen einen Aufbau.
Ich habe mir vor, im letzten Podcast, den wir vor 4 Jahren gemacht haben, ist mir schon extrem geblieben, wie unglaublich positiv du bist, wenn es um das Thema Verletzungen geht, wie du dort einmal zurückkommst, weil du hast ja dort schon eine sehr lange Verletzungsgeschichte gehabt. Ich glaube, gleich die Verletzung ist jetzt irgendwie etwas ganz anderes. Du hast es vorher schon mal kurz angedeutet mit dem Kreuzbandriss, wo du wie so einen klaren Plan hast, okay, was kann ich wann machen, welche Übungen kann ich machen, wie hilft mir das, wann bin ich realistischerweise wieder zurück. Da hast du wie so einen klaren Plan. Und jetzt hast du irgendetwas ganz anderes, was du zwar irgendwo auch schon mal ein bisschen erlebt hast, aber nicht in dieser Form. Und du keine Ahnung hast, wann das wieder besser wird oder ob oder wie oder wo. Wie ist das für dich gewesen, dass das so lang und so langsam gegangen ist und immer wieder die Rückschläge? Wie bist du mit dem umgegangen?
Also ich habe sicher, also das Gute ist sicher, dass ich, als ich mich überfordert gefühlt habe, professionelle Hilfe on board geholt habe, sozusagen. Die Unterstützung von Spezialisten ist sicher wichtig gewesen. Und ich muss schon auch sagen, dass ich sehr gute Voraussetzungen habe mit ich habe eine stabile Beziehung, eine langjährige, ich habe eine tolle, grosse Familie mit vielen Geschwistern und ich glaube, so ein soziales Umfeld, wo einem wie Sicherheit gibt in so Lebenskrisen oder wenn halt ein wichtiger Teil von dir selber oder von deiner Identität verschwunden ist oder kaputt ist, dass man dann nicht ganz einbricht, so ein bisschen mental. Und muss ich schon auch, ich habe einfach sehr viel Glück und dass ich so tolle Voraussetzungen habe, um so Schicksalsschläge so ein bisschen zu kompensieren.
Hat es denn irgendwann einen Moment gegeben, wo aus diesen Mini-Schritten, die du jetzt immer beschrieben hast, eben mal 5 Minuten mehr lesen oder so, wo dann ein bisschen grössere Schritte passiert sind, wo du gemerkt hast, okay, jetzt geht es doch deutlicher vorwärts als eben nur mit winzig kleinen Schritten?
Ja, das ist aber sehr, sehr lang gegangen. Eigentlich nach einem Jahr habe ich eigentlich recht wieder einen schönen Alltag gehabt. Ich konnte dann zuerst mal wieder auf den Mack klingen und probieren, was studiumsmässig geht. Und sobald ich wieder so einen kleinen Taste von Normalität oder Alltag reinbringen konnte, ist es dann auch schneller vorwärts gegangen. Vielleicht hat das eben auch einfach nur mit der Dynamik von dieser Reha zu tun. Aber nach einem Jahr sind die Schritte wie immer ein bisschen grösser geworden. Und momentan fühlt es sich eher so an, nach einer sehr, sehr langen, langsamen Rehabilitation, dass es fast langsam so ein bisschen exponentiell langsam vorwärts geht. Aber die Phase, wo es eigentlich fast bei null ist oder noch viel schlimmer, wo es halt im ersten Halbjahr einfach immer schlechter geworden ist, ist es eine Weile lang sehr, sehr harzig gewesen und auch über Monate manchmal auch fast keinen Fortschritt gewesen. Und erst nach einem Jahr ist das eigentlich besser geworden. Und auch jetzt gerade habe ich das Gefühl, die Fortschritte sind enorm oder krass, wo jetzt plötzlich möglich sind. Dass ich jetzt zum Beispiel eben, ich bin auf Snowboard und das erste Mal, in der ersten Woche hat es noch eine Migräne getriggert. Und bin eine Woche später wieder snowboarden gegangen und habe dann schon das erste Mal so ein paar Gümplis über so kleine Schänzelis machen. Und das hat am Anfang auch wieder Symptome getriggert, einfach mega Übelkeit. Und jetzt ein paar Tage später bin ich wieder gumpen und es hat es jetzt wie nicht mehr ausgelöst. Das ist mega krass, wie der Körper momentan die neuen Belastungen zuerst reagiert. Oder wir reden eigentlich vom Hirn so ein bisschen. Zuerst reagiert es immer, wenn etwas Neues ist. Nachher brauche ich ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten. Und wenn ich dann nachher die Belastung wiederhole, dann vertrage ich es dann grad schon viel besser. Also jetzt grad ist es mega cool, um das zu erleben, wie der Körper heilt.
Wenn wir gerade schon in der Gegenwart sind, oder vielleicht auch, wie wir es am Anfang vom Gespräch gesagt haben, vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Was ist so ein bisschen aktuell? Du hast es eben beschrieben, du bist jetzt mehrmals auf dem Schnee gewesen, du hast schon wieder ein bisschen die ersten Sprünge gemacht. Was ist im Moment so ein bisschen der Plan und wie sieht so ein bisschen dein Alltag aus jetzt gerade?
Jetzt gerade ist mein Alltag, dass ich versuche möglichst viel zu snowboarden, auch für mich, um wieder reinkommen, das Gefühl zu haben. Mein Ziel ist auch, zum herauszufinden, wie gut wird es noch mit den Symptomen, wird es noch Restbeschwerden geben. Aber trotzdem, ich sollte immer noch nicht auf den Kopf fallen, weil ich immer noch Symptome habe im Alltag. Und von dem her, auf der sicheren Seite snowboarden, und sicher auch wieder, also auch einfach auch die Freude geniessen, dass ich es geschafft habe, auf das, also dass ich wieder snowboarden kann, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich gewesen und auch immer noch. Und es kann schon sein, dass ich zum Beispiel, wenn ich snowboarde, alle zwei Wochen Migräne triggere oder so. Dass ich hoffe, dass das noch besser wird oder dass es ganz gut wird, aber das kann ich jetzt im jetzigen, ich bin in den ersten zwei Wochen so ein bisschen am Snowboarden, aber das ja eigentlich mich im Snowboarden so ein bisschen wiederfinden und was möglich ist mit meinem Hirn und das ist eigentlich auch das Ziel von dieser Saison so ein bisschen. Was ist möglich? Wo will ich hin? Wie fest kann ich Snowboarden in meinem Leben behalten. Ob die Symptome noch ganz weggehen. Und nebendran, ich habe wieder können im Studium so ein bisschen einsteigen und werde auch dort noch so ein bisschen Prüfungen nebendran schreiben. Und von dem her habe ich das Gefühl, ich komme eigentlich so in der Ausbildung so ein bisschen weiter. Und ja.
Wie ist denn eigentlich von Seiten Ärzte? Du hast jetzt gerade gesagt, jetzt im Moment auf den Kopf gehen, sicher nicht. Aber ich kenne es von anderen Sportlern. Man sagt dann irgendwann, jetzt verträgt es nicht nochmal eine Gehirnerschütterung mehr. Du hast vorher gesagt, du hast vorher schon einige gehabt. Hast du von den Ärzten schon Sachen gehört, die sagen, also man will ja nie eine Gehirnerschütterung, aber ich kenne Sportler, die wirklich nachher... wo es ihnen gesagt worden ist, es darf jetzt einfach nicht nochmal passieren. Ist bei dir so etwas auch schon mal Thema gewesen?
Also ich habe schon verschiedene Aussagen von Ärzten in den letzten eineinhalb Jahren sammeln. Eine Meinung ist zum Beispiel, dass ärztlich gesehen nichts dagegen spricht, dass ich wieder zurückgegangen in Snowboard Freestyle Wettkampf fahre. Aber wenn ich seine oder ihre Tochter wäre, würde der Arzt oder die Ärztin hoffen, dass ich aufhöre. Das ist zum Beispiel so eine Aussage. Eine andere Aussage ist so ein bisschen, ja, ihr Ziel sollte sein, ihr Hirn zu schützen. Wenn das nicht ihr Ziel ist, dann haben sie vielleicht schon so viel Hirnschäden gehabt, dass ich ihnen sowieso nicht mehr helfen kann. Das war so eine Aussage gewesen. Oder es gibt Athleten, die bei mir vorbeikommen, die bereit sind, für ihre Sportart weit zu sterben. Ich möchte das wie so ein bisschen offen lassen, wie weit sie bereit sind, was sie bereit sind dafür zu zahlen. Also es sind schon heftige Themen, darum habe ich sie sicher ein Jahr lang nicht ansprechen. Weil es ist halt, Snowboarden ist halt ein grosser Teil von meiner Identität. Und die tun wir nicht einfach so, ah, okay, ja, es ist jetzt ungesund für mich, also höre ich jetzt einfach auf. Also, das ist ein sehr viel schwierigerer Prozess, um auch nur schon den Gedanken zuzulassen, dass es vielleicht zu Ende könnte sein. Das ist ein mega krass langer Prozess. Aber ich habe jetzt vor einem halben Jahr habe ich dann die Themen angefangen einleiten und angefangen progressiv über so Sachen zu reden mit den verschiedensten Ärzten und Therapeuten. Und von dem her, es gibt, ich glaube, Ärzte sind vorsichtiger mit den Aussagen, sie werden nie mehr snowboarden, sie werden nie mehr das und das machen. Inzwischen ist, glaube ich, die Philosophie eher so, dass man versucht, wenn nicht Lebensgefahr in Verzug ist, dann sie eigentlich nicht abhalten, davon wieder ein Risiko einzugehen. Also wenn jemand einen ganz krassen, irgendwie offenen Schädelbruch hat, wo wenn er nochmal draufgeht, dass das Hirn nochmal könnte schwellen, nachher stirbt die Person, dann werden sie sagen, sie werden nie mehr snowboarden. Oder ich empfehle ganz stark als Arzt, dass sie nie mehr snowboarden, zum Beispiel. Aber das ist bei mir wie nicht der Fall. Ich kann mein Leben lang halt so ein bisschen Sportschäden haben und sehr viel Lebensqualität verlieren, aber es ist wie in meiner Verantwortung, dass ich das würde einsehen und aufhören, sozusagen. Also der Schritt von jetzt müssen sie aufhören, das nehmen sie einem eigentlich nicht ab, außer das ist Todesgefahr in Verzug.
Wie weit, dann so kann vielleicht fragen, wie weit bist du in diesem Prozess? Also weißt du, wo ist für dich momentan so ein bisschen dein Zukunftsplan, vielleicht auch gegen das Ende mal noch so ein Ausblick, wo jetzt einfach so ein bisschen, ganz persönlich jetzt natürlich, du weißt nicht, wie es weitergeht, aber einfach für dich so ein bisschen deine Idealvorstellung oder so, wie es für dich im Moment aussieht mit Blick richtig führen, wie siehst du deine sportliche Zukunft?
Ganz schwierig, weil ich eben voll in diesem Prozess drin bin. Oder das ist eigentlich das Ziel von dieser Saison, das herauszufinden. Wie ich mit dem soll und will umgehen. Also es ist wirklich genau das, was mich auch jeden Tag Vollgas beschäftigt. Wenn ich auf dem Lift bin, ist mein Kopf Vollgas am Rattern. Sicher ist, dass ich Snowboarden mega fest liebe und dass das Brettgefühl rum ist und dass ich so viele Jahre in das investiert habe. Ich weiss, die Tricks sind alle noch da und sind in kurzer Zeit, das sehe ich auch so ein bisschen beim Juri, der jetzt das Comeback gegeben hat, wie schnell dass der alle seine Tricks wieder gehabt hat, das verschwindet nicht so schnell. Und auch so ein bisschen, dass ich eigentlich mega, mega Lust und einfach das Feuer dafür hat, um nochmal all-in zu gehen. Also die Leidenschaft und das Brennen in mir ist immer noch gleich stark eigentlich wie früher und zieht mich Vollgas in das rein. Und es ist für mich auch sehr spannend, so nah im Snowboarden und auch im Freestyle so ein bisschen die Chance wieder zu sein. Aber andererseits kann ich auch nicht vergessen, was jetzt eben das Jahr passiert ist und was ich erlebt habe und was es bedeutet, so viel Lebensqualität zu verlieren oder eigentlich wirklich so ein bisschen behindert zu sein und dass das also halt Langzeit, also dass das wirklich auch Folgeschäden irgendwann sein können, wo dann bleiben oder wo dann gewisse Symptome nie mehr weggehen oder eben so Migräne. Es gibt ja viele Leute, die einfach damit geboren sind und müssen lernen, damit zu leben. Und ich muss nur sehr selten Migräne haben, aber eben, es hat mir wie gezeigt, wenn ich zu viel auf den Kopf gehe, dann kann das schon sein, dass ich jede Woche Migräne habe. Und ich habe wirklich Angst gehabt, dass es für jetzt das nach dem Unfall so wird bleiben, aber ich habe es jetzt wieder unter Kontrolle gebracht, dass ich nur, wenn es wirklich zu viel war, eine Migräne habe. Ich würde sehr, sehr gerne, oder mein Herz würde sehr gerne wieder zurück ins Snowboarden. Aber was ich auch will, ist nie mehr so etwas erleben oder das zu riskieren. Oder Snowboarden für immer ganz zu verlieren. Weil ich also nicht im richtigen Moment aufgehört habe und nachher wie riskiert habe, dass ich nie mehr wird können snowboarden oder Wellen reiten oder sonst irgendwelche Sportarten, die so ein bisschen Schläge drin haben oder wo genau die Sportarten auf mich eigentlich auch mega viel mich mega reizen oder für mich das Leben auch lebenswert zu einem gewissen Teil wie auch machen. Und das zu verlieren ist mir dann wie noch, finde ich, noch viel schlimmer als Snowboard Wettkampffahren zu verlieren. So ein bisschen. Also es ist wie schwierig, weil ich in mir innen gerade, ich will etwas, ganz klar, mein Kompass, wo mich herführt, wo ich eigentlich gerne sein will, führt mich an einen Ort her und gleichzeitig zieht mich etwas genau in die andere Richtung. Und das ist schon die Ambivalenz, die ich in mir innen jetzt gerade mega spüre und mich mega beschäftigt.
Hey, ich finde das, auch wenn es keine Schlusslösung in dem Sinne noch ist, aber ich finde es gleich ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil es gerade wie die Situation, wo du aktuell drin bist, gerade mega gut beschreibt. Ich hoffe, dass du den Winter noch die Erkenntnis bekommst, die du brauchst, damit du kannst irgendwo durch eine Entscheidung treffen. Ich danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um das mega, mega eindrücklich zu schildern, was bei dir irgendwo in den letzten 1,5 Jahren passiert ist. Und hoffe, dass es noch viel besser wird und dass du hoffentlich gleich schon gar keine Symptome hast und dann kannst du einen Entscheid fällen, der für dich passt. Danke dir vielmals.
Danke euch.
Nach dem sehr eindrücklichen Gespräch mit Liam Ara widmen wir uns auch heute noch am zweiten Teil in dem Podcast. Und wir haben es ja schon mal ein bisschen angekündigt, Aargauer Sportgala bald wieder ansteht. Dort haben wir noch nicht verraten, wer genau nominiert ist. Wir sind ja beide in der Jury, die das mitentschieden hat. Heute dürfen wir aber das sagen und über das werden wir auch reden, oder?
Ja, definitiv, weil das Voting ist seit gut einer Woche am Laufen. Also kann man abstimmen. Dazu vielleicht mal der Hinweis, ihr könnt das machen auf der Webseite von der Aargauer Zeitung, aargauerzeitung.ch, dort mal zum Regionalsport switchen, wo ich hoffe, dass ihr dort regelmässig vorbeischaut. Dort findet ihr das Voting und das Gleiche natürlich bei uns auch, bei aargauersport.ch findet ihr es auch irgendwo bei den News. Schaut immer, dass es in der Top 3 ist, dass man es gerade auf der Startseite sieht. Dort dürft ihr sehr gerne abstimmen. Und ja, jetzt müssen wir noch schnell über die 6 reden, die nominiert sind. Willst du mal den Anfang machen, Martin? Wer haben wir alles, der dabei ist?
Ja, Titelverteidigerinnen, oder? Das Team Tirinzoni. Letztes Jahr nach zig Nominationen endlich zu den verdienten Aargauer Sportlerinnen des Jahres gewählt worden. Sie sind auch dieses Jahr wieder dabei. Sie haben ja wieder eine sehr gute Saison gehabt mit Vize-Weltmeistertitel, Europameistertitel. Fast schon logisch, dass sie auch das Jahr wieder dabei sind.
Absolut. Und vor allem, was eigentlich lustig ist, wir haben immer nur von dem Vize-WM und EM-Titel geredet, aber was sie eben auch noch gewonnen haben, und das ist noch lustig, weil das kommt dann noch, das dürft ihr dann noch lesen, kommt in den nächsten Tagen raus, haben mit allen, die nominiert sind, so ein bisschen quasi über den Tag geredet, wo sie ihren grössten sportlichen Erfolg in 2024 gefeiert haben. Und dann erzählt sich ein bisschen von dem. Und dort hat das Team Tirinzoni weder die EM noch die WM ausgewählt, sondern sie haben den sogenannten Players Championship, ich hoffe, das richtige Players Championship Titel genommen. Das ist quasi das Jahresschlussturnier, wo einfach die besten 12 Teams vom Jahr dürfen teilnehmen. Und sie haben den zum allerersten Mal gewonnen. Und für sie ist wie das, haben sie rausgepickt als ihres Highlight. Das habe ich eigentlich cool gefunden, weil das ist etwas, was bei uns ein bisschen unter dem Radar geflogen ist und wir gar nicht so richtig mitbekommen haben. Wo aber für sie jetzt eine mega hohe Bedeutung gehört, sportlich. Und ich glaube, wenn du dort auch noch gewinnst, dann bist du eigentlich in diesem Jahr von den besten Teams das Beste gewesen. Und sie haben gerade dann auch Revanche können nehmen für die WM-Niederlage, die sie gehabt, gegen das Team, das sie dort verloren haben, haben sie damals dann gewonnen. Von dem her das auch noch einen Erfolg, den sie geholt haben. Aber ja, wir haben noch weitere Nominierte.
Genau.
Sag nur, mach noch einen. Ich habe wieder viel geschnurrt.
Ja, wir haben ja sehr erfolgreiche olympische und paralympische Spiele in Paris. Natürlich sind da einige dabei, aber wir haben auch noch jemanden dabei, der nicht an diesen Spielen war. Und zwar der Manuel Zehnder, Handballspieler, derzeit leider verletzt und darum nicht mit der Nazi im Einsatz an der Europameisterschaft. Aber völlig zu Recht auf dieser Liste. Handball Bundesliga-Topscorer war eine ziemliche Leistung.
Ja, definitiv. Ich glaube, wenn ich das richtig nachgucke, der erste Schweizer war, der das geschafft hat. Der Andi Schmid war sicher MVP, aber eben nicht Torschützenkönig. Und der Manuel ist der erste, der Torschützenkönig geworden ist. Und ich habe da mal schnell ausgerechnet, respektive das muss ich nicht ausrechnen, das wird mir einfach angezeigt. Ich habe es einfach schnell nachgeschaut. Er hat 277 Mal getroffen, was einen Schnitt von über 8 Goal pro Spiel gibt, was schon recht crazy ist, vor allem wenn man bedenkt, dass er jetzt nicht irgendwie bei einem Top-Team gespielt hat, sondern eigentlich bei Eisenach in der Saison, wo er den Titel geholt hat als Topscorer. Und die sind als Aufsteiger schlussendlich auf Rang 14 gelegt, was auch ein riesen Erfolg ist, dass sie die Liga halt geschafft haben. Aber es ist jetzt auch nicht ein Spitzenteam, wo eben da rundum irgendwie die Besten Spieler von der Welt einfach Ballen hingeben, der noch muss treffen, sondern das ist aus dem Grund, finde ich, fast noch ein bisschen beeindruckendere Leistung. Aber ja, der hat aus dem Grund sicher definitiv mehr verdient, dass er da nominiert ist. Ja.
Absolut. Und jetzt zuerst paralympische Spiel oder olympische Spiel?
Was machen wir? Wir kommen vielleicht mit den paralympischen Spielen an. Da haben wir gerade zwei, die nominiert sind. Ich fange mal mit der Nora Meister an. Das ist Paraschwimmen. Die hat die Silbermedaille geholt an den Paralympischen Spielen über 400 Meter Freistil und hat dann zusätzlich auch noch zwei Diplome geholt über 100 Meter Rücken und über 50 Meter Freistil und noch Platz 9 über 100 Meter Freistil. Und das ist natürlich sowieso, allein wäre wahrscheinlich schon eine Nomination wert gewesen. Nein, vielleicht, das wäre sicher auch schon eine Nomination wert gewesen. Aber sie hat dann auch noch gerade an den Europameisterschaften abgeräumt, hat dort dreimal einen Titel geholt und noch eine Silbermedaille. Und ich glaube, wenn du 4 Europameisterschaftsmedaillen holst, plus noch 3 Finale an Paralympischen Spielen, plus eine Medaille, ich glaube, dann müssen wir nicht mehr über Nominationen diskutieren.
Ja, absolut einverstanden, da muss ich nichts ergänzen. Ja, ja und ja. Dann die zweite Frau, Schwedenfrau, Ilaria Olgiati heisst sie mittlerweile. Ich glaube, an den Olympischen Spielen ist sie noch als Ilaria Ränkli auftreten, ja. Oder? Mittlerweile geheiratet. Darum, falls euch das verwirrt beim Abstimmen, es ist die gleiche Frau. Sehr erfolgreich gewesen im Rollstuhl-Badminton. Etwas Historisches geschafft. Erste Schweizer Medaille im Badminton überhaupt, oder?
Genau. Und noch, sonst noch ein paar lustige Sachen, die ich da noch irgendwie rausgegraben habe. Sie ist nämlich auch die Welt Nummer 1 im Einzel in ihrer Kategorie und das Nummer 2 in der Welt im Doppel, wo sie auch noch eigentlich zeigt, wie gut das sie ist. Und sie hat auch noch Schweizer Meistertitel geholt im Einzel und im Mix. Und was ich lustig gefunden habe, im Mix hat sie das nicht mit ihrem Ehemann, der auch an den Paralympischen Spielen war, geholt, sondern sie haben sich aufgeteilt, die beiden. Also sie haben jeweils andere Partner und Partnerin genommen zum Mix-Doppelspielen, haben im Finale gegeneinander gespielt und die Ilaria hat gewonnen, was ich sehr lustig finde. Aber ich gehe davon aus, ihr Mix-Doppeltitel in der Schweizer Meisterschaft ist wahrscheinlich nicht ihr Highlight aus sportlicher Sicht im 2024.
Gut, dann wechseln wir noch jetzt natürlich zu den Olympischen Spielen, weil auch da haben wir noch zwei nominiert. Ich denke, wir fangen an mit Turnen, weil da hat es auch etwas gegeben, was es schon ewig nicht mehr gegeben hat. Ich glaube, über 70 Jahre. Mhm. Du hast das rausgesucht, und zwar einen 10. Rang im Mehrkampf an den Olympischen Spielen von Matteo Ciobellini. Sag stark.
Das ist auch definitiv. Und dann kommt noch dazu, dass sie im Team ja auch noch den 7. Rang geholt haben, was ein olympisches Diplom ist, was für die Schweiz auch crazy ist eigentlich, wenn man da schaut, wer da sonst alles noch mitturnt. Und auch dort ist der Matteo, der eben erwiesenermaßen Mehrkampfspezialist ist, natürlich dort auch einen grossen Teil dazu beiträgt. Und von dem her auch eigentlich klar, dass er da nominiert ist, vor allem, weil er ja auch noch, das war gerade hier für die, die das nachhören wollen, den Podcast mit ihm, haben wir ja gemacht im Frühling, nachdem er die Europameisterschaft den Rang 4 geholt hat am Pferdpauschner, wo das sein erste grosse Turnier war. Das zeigt ein bisschen, woher er kommt. Also, das ist jetzt auch noch nicht der erprobteste Athlet, und von dem er vielleicht den 10. Rang an den Olympischen Spielen noch ein bisschen höher einzustufen. Und um es zu komplettieren, dass wir da korrekt bleiben, er hat auch noch 3 Schweizer Meistertitel geholt, Ring, Barre und Reck, die er auch noch geholt hat. Von dem her auch bei ihm sicher mehr als verdient, dass er da nominiert ist.
Genau, und da bleibt noch jemand. Sie ist die einzige Goldmedaillengewinnerin, Schweizer Goldmedaillengewinnerin an den Olympischen Spielen in Paris gewesen. Viel mehr muss man ja nicht sagen, Chiara Leone schiessen. Irgendwie wie ein Selbstläufer gewesen, dass sie nominiert wird, oder?
Ja, das hat wie keinerlei Diskussionen hervorgerufen bei unserer Nominationssitzung. Wie so gesehen, wir haben eigentlich angefangen zu diskutieren über die anderen 5, die Plätze, die wir vergeben können. Was man vielleicht an der Stelle muss sagen, das ist nicht so eine easy Diskussion gewesen. Wir haben im Aargau wirklich auch das Jahr wieder extrem viel sehr, sehr gute sportliche Leistungen gehabt. Es hat also wirklich Leute verwünscht, dass da jetzt EM und WM Medaillen, die nicht einmal für eine Nomination gelangt hat in Top 6. Also das spricht einfach schon für die extrem grosse Dichte und an guten Leistungen, die wir im Aargau haben. Aber zurück zu der Chiara Leone. Ja, eben, Olympisches Spiel, Goldmedaille, dazu noch der olympische Rekord, den sie dort im Finale geschossen hat. Dann hat sie ja auch noch, dass sie sich überhaupt qualifiziert hat, an der Europameisterschaft gross auftrumpfen, wo sie nämlich auch noch 3 Medaillen geholt hat. Also 3-mal Gold und 1 ist Silber, wenn ich es richtig nachgeschaut habe. Das ist immer ein schwierig beim Schiessen. Ich probiere es jedes Mal mit diesen Kategorien. Ich scheitere jedes Mal kläglichst dran. Ich hoffe, damals habe ich es richtig zusammengebracht, dass sie dort auch noch 4 Medaillen geholt hat. Von dem her, ja, natürlich auch mehr als verdiente Nomination von ihr. Ja.
Absolut. Eine Wahlempfehlung geben wir nicht ab, das sollte jeder für sich selber entscheiden. Man kann aber vielleicht noch sagen, man kann auch etwas gönnen, oder, wenn man mitmacht.
Richtig, ich kann da ehrlicherweise ich kann da noch nicht sagen, was man kann gönnen. Ich kann einfach so viel sagen, es lohnt sich zum Teilnehmen, weil Preise sind in den letzten Jahren immer cool gewesen. Das war gar nicht der Fuss, es wird dieses Jahr auch so sein. Verlost wird einfach unter allen, die teilnehmen. Das heisst, macht mit, wählt eure Favorit, eure Favoritin. Ihr dürft noch abstimmen bis und mit 5. März, wenn ich es jetzt gerade auswendig richtig im Kopf habe, weil am 7. März ist Gala. Dort wird der Titel vergeben. Bis am 5. könnt ihr abstimmen, das ist der Mittwoch vorher. Ja, nutzt das, macht mit, unterstützt eure Favoriten, eure Favoritinnen und helft ein bisschen mit, dass die Wahl auch ein bisschen bekannt wird, dass da die 6 Nominierten die verdiente Präsenz und Aufmerksamkeit bekommen für ihre grossartigen Leistungen.
Sehr gut. Das wär's gewesen für heute, würde ich sagen, oder?
Definitiv. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.